Ergebniskrise oder doch mehr, was ist los bei Eintracht Frankfurt nach dem vierten sieglosen Pflichtspiel in Folge? Das klären wir heute mit Christopher Michel von Fußball News.
Gude aus Frankfurt, hallo Maike.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus, und ich freue mich, dass ihr in der Vertrauensfrage des Fieberpitch-Podcasts wieder eine positive Antwort hattet, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich den Abo-Klick gerne auch da lasst. Eine Bewertung auch im Podcatcher eurer Wahl, wo es möglich ist, oder gerne auch bei YouTube, Fieberpitch YT. Da könnt ihr uns dann sehen, und da seht ihr auch schon, dass ich heute natürlich einen Gast habe. Ich habe ihn ja schon angekündigt. Christopher Michel ist heute endlich da. Letzten Montag war er schon angekündigt, da warst du aber krank, Christopher. Jetzt lachst du wieder, Gott sei Dank. Also herzlich willkommen zurück und wieder auf den Beinen.
Hallo Malte, ja, hat mich mal schlimmer erwischt, aber jetzt geht's wieder aufwärts. Hoffentlich vielleicht auch bald wieder bei der Eintracht.
Das wollte ich gerade sagen. Du bist wieder auf den Beinen bei der Eintracht. Da ist so ein bisschen Krankheitssymptome zu spüren. Da werden wir gleich ein bisschen ausführlicher natürlich noch drüber sprechen. Aber wir müssen vorher über das Thema des Wochenendes natürlich nochmal sprechen. Den Feuerzeugwurf von Berlin. Bochums Torhüter Patrick Drewes, der wurde ja in der Schlussphase des Spiels bei Union Berlin beim Stand von 1:1 von einem Feuerzeug am Kopf getroffen, das ein Depp von der Tribüne geworfen hat. Ihr habt das alles mitbekommen. Christopher, ich glaube, in der Beurteilung der Tatsache, dass so ein Wurf überhaupt nicht geht und dass das komplett daneben war, ich glaube, da sind wir relativ einig.
Es nervt einfach nur noch. Es gibt ja auch so unter den Ultras eigentlich den Grundsatz, es darf nichts die Hand verlassen. Und dann wirft dann Demlachs so einen Gegenstand aufs Feld und trifft dann auch noch den Torhüter. Jetzt mal, ich kann nicht einschätzen, wie schwer sowas ist, wie hart so ein Schaden ist. Ich wurde zum Glück noch nie von einem Feuerzeug getroffen oder auch von anderen Gegenständen. Aber das gehört einfach nicht ins Stadion. Ich verstehe das einfach nicht. Also bei aller Emotionalität, für den wir diesen Sport lieben. Und ich glaube, man kann zum Beispiel bei Pyrotechnik oder sonst was, kann man hier, glaube ich, könnte ich mit Pitt hier wahrscheinlich, würde es hier eine Auseinandernahme geben zum Schönsten. Alles schön und gut. Ich finde, da kann man so geteilter Meinung sein. Aber Dinge im Stadion dürfen die Hand nicht verlassen. Ob das ein Feuerzeug ist, ob das ein Schlüssel ist, ob das ein Bierbecher ist. Also das ist unter aller Sau. Und ich hoffe einfach auch, dass der Täter dementsprechend bestraft wird, der ja auch schon gefunden worden sein soll.
Definitiv, der wurde ja relativ schnell dann sogar gefunden und abgeführt, und da wird dann entsprechend dann auch die Justiz dann sicherlich ein Wörtchen mit ihm reden und er wird entsprechende Sanktionen kriegen. Aber jetzt hat sich natürlich auch jeder eigentlich zu der Thematik schon mal geäußert, unter anderem auch Manuel Gräfe. Der hat gesagt, Feuerzeugwurf ist inakzeptabel, hat er bei X geschrieben, aber, und dann kommt die Passage, über die wir nochmal sprechen müssen, aber das Schmierentheater, Zitat von Drewes, ist auch inakzeptabel. Wie stehst du denn dazu? Hat Drewes aus deiner Sicht geschauspielert, nachdem ihm nachweislich das Feuerzeug am Kopf getroffen hat?
Also da muss ich echt sagen, das ist schon ein gravierender Vorwurf Drewes gegenüber. Ich kann nicht in den Menschen reingucken, wie man damit umgeht, weil, wie gesagt, ich wurde davon noch nicht getroffen. Also ich kann also nicht nachvollziehen, ist es jetzt ein schlimmer Schmerz, ist es ein leichter Schmerz, was man natürlich zugeben muss, wenn er die Bilder gesehen hat. Sah es jetzt nicht so gravierend aus, dass es dazu kommen musste, zu was es kam. Also das ist so eine Ferndiagnose, die man durchaus haben konnte. Aber ich kann nicht in den Menschen reingucken. Und deshalb finde ich das irgendwie vermessen, mir da jetzt ein Urteil zu erlauben, ob das Schmieren. Also die Sache ist, wo man auf den Grund gehen muss, dass so etwas einfach nicht mehr passiert in Stadien. Und alles andere müssen jetzt ärztliche Gutachten oder der Spieler selbst nochmal erklären. Da muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon jetzt sehr, sehr hart auf den Torwart, der getroffen wurde, da so einzugehen. Es hat natürlich, das muss man sagen, Geschmäckle irgendwo im Abstiegskampf, dass da jetzt gehandelt wird. Natürlich auch, es steht 1:1, 2 Minuten Nachspielzeit. In diesem Spiel wäre wahrscheinlich nichts mehr passiert. Und jetzt kommen natürlich die Bochumer, die auch irgendwo auf diese 3 Punkte pochen. Also, dass das in dieser Gesamtheit dann irgendwo ein Geschmäckle hat, dass da kann auch ich mich nicht frei machen von. Aber jetzt den Drewes da irgendwie auf eine Anklagebank zu packen und zu sagen, hier hättest du mal weitergemacht, also dafür kann ich das Schmerzempfinden der Aktion auch gar nicht genug nachvollziehen.
Nee, Gräfe hat als Basis für sein Zitat oder sein Statement bei X ja gehabt, dass er aus gut unterrichteten Kreisen erfahren haben will, dass es kein Hämatom gab, keine Hautverletzung und keine Schramme. Das relativiert natürlich alles nicht, weil es tut ja im ersten Moment auch weh, wenn ein Feuerzeug mit einer spitzen Ecke auf deinen Kopf fliegt aus der Entfernung. Also ich glaube schon, dass das wehtut. Jetzt hat Oli Kahn ja auch noch gesagt, hätte ja auch weiterspielen können. Und wenn es gar nicht gegangen wäre, hätte er sich auswechseln lassen können. Aber gut, Oliver Kahn, der hat mal einen Golfball an die Schläfe gekriegt und hatte eine Platzwunde. Also der ist sowieso, glaube ich,
und
voller Adrenalin.
Und auswechseln ging ja nichts mehr. Das war ja sozusagen die letzte, das war ja dann noch, dass sie ja den Philipp Hofmann noch als Torwart ins Tor gestellt haben, um endgültig zu zeigen, das Wechselkontingent war erschöpft. Unser Torwart wurde von einem Fan jetzt auch noch aus dem Spiel gebracht, also auch nicht in einem Zweikampf mit dem Unioner Spieler. Stefan Effenberg hatte, der wurde ja auch mal von einem Feuerzeug getroffen. Mhm. Und der hat gestern beim Doppelpass auch eine spannende Sicht gehabt, indem er gesagt hat, naja, du wurdest dann auch getroffen und im Hintergrund, du hast ja diese Fans dann permanent noch im Rücken, lauert ja dann schon vielleicht auch für deinen Kopf eine Gefahr. Also manchmal ist es ja, dass dich sowas trifft. Und dass der körperliche Schmerz da gar nicht so groß ist, aber die Angst davor, Gott, was passiert jetzt da am Rücken von mir, wird noch mehr geworfen. Daher finde ich diese Bewertung der Szene Drewes super, super schwer und finde es jetzt krass, dass da auch auf gut unterrichtete Kreise etc., so sehr ich Manuel Gräfe schätze, finde ich das schon, das finde ich jetzt schon sehr hart war, was dann Richtung Drewes jetzt gemacht wird und es am Ende noch heißt, ja, selbst schuld, dass er nicht alles dafür gegeben hat, dass er am Ende vielleicht auf den Sieg gehen. Also das fand ich grenzwertig.
Ja, stimme ich dir völlig zu. Was glaubst du denn, was rauskommen wird? Die Bochumer können bis heute Abend Protest gegen die Wertung des Spiels einlegen. Dem Vernehmen nach werden sie das auch tun. Dann muss der DFB bzw. das Sportgericht entscheiden. Was glaubst du, was kommt da am Ende bei raus?
Formal juristisch nicht nah genug drin. Meine liebste Wertung wäre das, was Simon Rolfes gestern gesagt hat im Doppelpass. Dann lass halt nochmal 2 Minuten treffen und dann kicken die das aus. Aber ich meine, das klingt hart, aber sowas war in Spanien auch mal vor ein paar Jahren, wenn sowas passiert ist. Das wäre mir am liebsten. Ich glaube nicht, dass es passiert. Also gefühlt haben die Bochumer jetzt keine schlechte Chance, das Ding am grünen Tisch zu ziehen. Im Sinne des Sports wäre das in meinen Augen allerdings nicht, weil jetzt ja auch nichts danach gerochen hat, dass Bochum da noch wirklich den Sieg zieht. Und es halt auch die 90. plus X war. Also es war jetzt halt nicht die 20. Minute oder die 25. Minute.
Und vor allem wird das natürlich auch für Holstein Kiel ziemlich bescheiden aus deren Sicht, weil die am Ende die Leidtragenden wären, weil Bochum dann erstmal in der Tabelle zumindest wieder vorbeiziehen würde und damit die Kieler auf den letzten Platz verdrängen würde. Sind wir gespannt, was dabei rauskommt. Wenden wir uns mal höheren Regionen der Tabelle zu.
Das Thema des Tages.
Ja, und da an der Spitze der Bundesliga, da schwächeln die Bayern. Nur Bayer Leverkusen kann Kapital draus schlagen, kommt näher ran an den Tabellenführer. Eintracht Frankfurt dagegen patzt erneut mit 1-2 in Leipzig, muss jetzt die Leverkusener erstmal wieder passieren lassen in der Tabelle und hat nun unterm Strich seit 4 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. 0-3 Pokal aus in Leipzig, 2-2 gegen Augsburg, 2-3 in Lyon und jetzt 1-2 wieder in Leipzig. Christopher, was ist los in Frankfurt?
Ja, also du hast ja gerade die Namen aufgezählt in Leipzig, in Lyon, also zweimal in Leipzig und in Lyon. Also das ist jetzt auch nicht gerade das Programm gewesen, wo man automatisch die Punkte erwartet. Also das muss man ehrlich sagen. Was natürlich wehtat in dieser Aufzählung, weshalb jetzt so ein bisschen dieser, ich nenne es mal einen Stimmungsdämpfer in unserer Main-Metropole zu spüren ist, war dieses 0-3 gegen Leipzig im Pokal. Das war natürlich so ein, du kommst da vollgepumpt mit Euphorie aus diesem 4-0 in Heidenheim. Irgendwie denkst du auf einmal, du rollst als Eintracht Frankfurt über alle drüber und dann wirst du da in Leipzig 3-0 abgewatscht und kannst am Ende noch froh sein, dass es nicht 5 oder 6-0 wurde. Ich glaube schon, dass sowas in einem Selbstverständnis der Mannschaft dann schon mal ein Schrammchen erstmal hinterlässt. Auf einmal fängt der Kopf wieder an zu überlegen. Du spürst dann auf einmal doch, boah, wir haben jetzt schon 20 Spiele in den Knochen. Und das tut natürlich auch weh. In ein Spiel, das du dir irgendwo, ich will noch nicht sagen, auf Augenhöhe zugetraut hast, aber wo du mal das Gefühl hattest, du fährst diesmal als Eintracht Frankfurt mal nach Leipzig und bist nicht dieser gnadenlose Underdog, der da einfach nur 90 Minuten hinten drin steht und kriegst dann so eine Schelle. Und dann kommt in diesem Viererpaket natürlich das Ding in Augsburg, dass du gefühlt durch zwei individuelle Fehler verlierst. Obwohl es ein Punkt war am Ende, ist ein Heimspiel gegen die Augsburger, die damals zu dem Zeitpunkt einen Punkt hatten, wo man ja jetzt auch gegen Leverkusen gesehen hat, wie mausgrau diese Truppe ist, und die holt halt in Frankfurt so einen Punkt. Und dann fährst du nach Lyon, das erste Mal in der Europa-League-Saison auch ihre beste Truppe reinwerfen mit Top-Leuten, muss man einfach auch sagen, Cherki, Tolisso, Fofane, Lacazette, einer, den jeder früher auf der FIFA gerne gespielt hat. Und da kannst du halt Nummer 3-2 verlieren. Aber natürlich, die Gemengelage wird dann natürlich auf einmal, ja, jetzt dreimal im Stück nicht gewonnen, und dann fährst du wieder nach Leipzig und machst gestern, wie ich finde, jetzt kein schlechtes Auswärtsspiel. Also ich glaube, kein neutraler Beobachter würde jetzt sagen, die Eintracht war grundlegend, also war brutal unterlegen. Sie war deutlich besser als im Pokal, aber am Ende geht es 2-1 trotzdem in Ordnung. Was jetzt bei deiner Rechnung schon anfängt, ist, was wir sehen. Du sprichst jetzt schon 4 Spielen ohne Sieg. Man könnte jetzt allerdings auch sagen, es war die erste Niederlage seit dem 7. Spieltag in der Bundesliga. Ja. Und dann hört es sich ja weiter gar nicht mehr so schlimm an. Also jetzt gehen wir halt an die Frage, Glas halb leer, Glas halb voll. Ja. Und die Antwort, da bin ich ganz ehrlich, halte ich mich mal an Beckenbauer. Schauen wir mal auf nächsten Samstag, weil das Spiel gegen Mainz wird für mich jetzt schon ein Lackmustest für die Stimmung in Frankfurt.
Ja, gerade mehr oder weniger Derby und dann eben auch eine Mannschaft, die jetzt die Bayern geschlagen hat und dafür natürlich dann auch mit wirklich breiter Brust kommen wird. Gucken wir gleich nochmal drauf. Lass uns nochmal bei der Eintracht bleiben und dem, was man vielleicht aus diesen 4 Spielen, sieglosen Spielen oder 3 Niederlagen dann rausziehen kann. Nur ein Punkt aus 4 Spielen, das muss man dann auch sagen. Also man kann sich ja jede Statistik drehen, wie man möchte, um die Aussage dann zu haben, die man haben möchte. Aber es fallen ja doch so ein paar Dinge auf, die jetzt dann auch in diesen 4 Spielen waren. Also klar, du hast gesagt, das schlägt dann auch ein bisschen auf die Psyche nieder. Ist damit auch zu erklären, dass ja doch sich die individuellen Patzer so ein bisschen häufen. Wenn wir jetzt auf das Spiel in Leipzig gestern da nochmal zurückblicken. Robin Koch hebt das Abseits auf. Brown verliert die Orientierung und steht da irgendwo, aber nicht da, wo er eigentlich stehen muss, um zu verteidigen, oder Ansgar Knauf ist auch nicht dicht genug an Luis Openda dran. Also das sind ja doch dann schon Patzer, die man zumindest im ersten Teil der Hinrunde nicht gesehen hat in Frankfurt.
Das stimmt, die Anzahl der individuellen Patzer ist rasant gestiegen. Gegen Augsburg auch Nene Brown, der das Abseits nicht mit aufhebt. Kevin Trapp, der den Ball fallen lässt. In Lyon selbst ein Leistungsträger wie Arthur Théat, der vor dem 2-1 zurückdrehen will und den Ball verliert. Machst dir aktuell, würde ich mal sagen, von den letzten 8 oder 10 Gegentore waren 5 Stück oder 6 Stück individueller Natur. Und das ist natürlich irgendwo eine Zeche, die man zahlt, was ja auch Markus Krösch immer gesagt hat. Man hat eine junge Mannschaft, da wird man auch mal Lehrgeld bezahlen. Auch gestern gegen Leipzig wieder mit einem 19-jährigen Usun, mit einem 21-jährigen Brown. Ekitike vergisst man es auch erst. Das Mittelfeld in der zweiten Halbzeit waren Larsson und Højlund mit 19 und 20. Das sind halt nun mal dann diese Momente, die du auch einkalkulierst als Eintracht Frankfurt, die dir jetzt aber natürlich brutal wehtun, weil man sieht schon die Anzahl der Gegentore. Wir sagen es ja, 3 in Leipzig, 2 gegen Augsburg, 3 in Lyon. 10 Gegentore in 4 Spielen sind ganz einfach zu viel. Und dann muss ich bei der Kritik auch nicht in der Offensive anfangen, weil so viele Tore kannst du vorne fast gar nicht liefern, wie da hinten gerade einfach verbockt wird. Weil 2 Tore gegen Augsburg, sind wir ehrlich, die müssen für ein Spitzenteam, für das man sich ja auch in Frankfurt so oder wo man sich so hinentwickeln will, die müssen reichen. Ein Tor in Leipzig muss halt auch mal für einen Punktgewinn reichen. Und es hätte sogar gereicht, ohne diesen individuellen Bock, weil in Leipzig wegen der Standardsituation am Ende zu verlieren. Ich glaube, das wird Dino Topmöller viel mehr ärgern, als wenn sich Leipzig irgendwie über ihre individuelle Klasse herausragend nach vorne kombiniert hätte. Und da gehe ich schon, das ist jetzt schon ein Anzeichen auch bei dem ein oder anderen Spieler, dass er jetzt vielleicht schon an seine körperlichen Grenzen kommt nach, ich glaube, 23 Pflichtspielen.
Ja. Das ist natürlich eine Geschichte, die bei allen Bundesliga-Mannschaften momentan auffällt und was ja auch bei vielen oder von vielen dann für die Bayern jetzt auch zum Beispiel als Erklärungsansatz genommen wurde, um diese Niederlage gegen Mainz dann zu erklären, dass man einfach durch diesen engen Spielplan, diesen permanenten Druck mit den englischen Wochen einfach dann irgendwo an der Belastungsgrenze ist und dann vielleicht auch die Kadertiefe zu klein ist?
Ich finde sogar, die Eintracht hat sich wirklich qualitativ deutlich breiter aufgestellt. Ich finde, man hat es auch gestern bei der Rotation gemerkt, dass ein Moda Hut reinkommen kann, dass ein Can Usun reinkommen kann. Also es wurde, glaube ich, insgesamt auf 4 oder 5 Positionen gestern auch gewechselt. Aber du spürst halt schon, wenn gerade deine Achse, die ja bei der Eintracht lange Zeit sehr stabil war, mit Kevin Trapp, mit Robin Koch, mit Mario Götze, mit Elliot Skiri, mit Hugo Larsson, wenn da einer ausfällt oder dann patzt, anfängt auch mitzupatzen, dann spürst du irgendwie, jetzt ist in der Mannschaft gerade so ein Hänger drin. Weil ich finde immer, du erkennst es an der Achse, dass in Nathaniel Brown nach 10, 11 Spielen am Stück fast ein bisschen überspielt ist, dass ein Omar Mamouche nicht jedes Mal 3 Tore erzielen kann, dass so junge Spieler auch mal durchhängen wie Nnamdi Collins, der auf einmal durchgewalzt ist und dann vielleicht doch mal 1, 2 Mal die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Das ist völlig normal, aber man spürt jetzt auch bei der Achse, und das ist halt ein Problem in diesen Tagen, man spürt jetzt eine Müdigkeit bei der Achse, und was natürlich abhanden gekommen ist, ist auch so ein bisschen das Momentum. Dir fehlt jetzt so dieses, gegen Lyon hattest du es mal wieder mit dem 1:0, da hast du es aus der Hand gegeben, dieses Momentum gestern in Leipzig hat dir einfach gefehlt.
Und dann ist ja auch noch ein Problem, dass man immer sehr kurz nach Wiederanpfiff Gegentore kassiert und dann eben hinterherlaufen muss und dann wieder offen ist für Konter, aber insgesamt einfach viel zu viel Energie dann, die sowieso kaum noch da ist, dann verpulvern muss, eben diesen Rückständen hinterherzulaufen.
Individuellen Fehlern hinterherzulaufen kostet halt brutal viel Kraft. Es ist ja nicht nur, dass du Körner in den Beinen verlierst, sondern in dem der individuelle Fehler passiert, der verliert natürlich auch Körner im Kopf. Mhm. Jeder, der selbst gekickt hat, du weißt, wie beschissen du dich fühlst, wenn der Rückpass zum Torwart zu kurz war und daraus ein Tor resultiert ist. Oder wenn du bei der Ecke deinen Gegenspieler komplett hast laufen gelassen. Das trägst du ja auch noch mit. Diese Masse an individuellen Patzern dann noch im Kopf mitzutragen, dann spürst du natürlich irgendwann diese schweren Beine doppelt und dreifach. Da können ja andere Teams auch ein Lied von singen. Also das ist auch kein Eintracht-exklusives Problem, aber du spürst jetzt schon, dass diese Mannschaften, die diese Dreifach- oder gar Vierfach-Belastung haben mit Nationalmannschaft, dass denen jetzt am Ende des Jahres ganz schön der Sprit ausgeht.
Ist das eine richtige Taktik, jetzt auch von Dino Topmöller oder auch von Markus Krösche dann eben die Mannschaft in Schutz zu nehmen, zu loben? Ich meine, Dino Topmöller hat gesagt, wir fahren jetzt mit erhobenem Haupt nach Hause. Das können wir auf jeden Fall machen. Und vor allen Dingen sagt er auch noch, diese Niederlage ist wichtig für oder könnte wichtig werden für unsere Entwicklung. Siehst du es genauso?
Wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, dann ja. Ich finde zum Beispiel, die Herangehensweise gestern war in meinen Augen nicht die ganz richtige. Muss ich zum Beispiel sagen, auch schon, dass man da in der ersten oder zweiten Minute wieder so hoch steht, obwohl man genau weiß, was der Openda und der Sesko für Blitze sind und dann wirklich Glück hat, dass Koch eigentlich Openda mehr oder weniger ins Abseits reinschiebt, also hätte Koch nicht so gedankenschnell diesen kleinen Schubser gegeben, dann steht es ja nach 2 Minuten schon wieder 1:0 und ich finde, die Eintracht hat es gestern wieder in Leipzig nicht geschafft, den Leipzigern ein Spiel aufzudrängen, das Leipzig wirklich wehtat. Man hat irgendwie gefällig mitgespielt, man hatte auch wieder mehr Ballbesitz in Leipzig. Ich finde, wenn ich nach Leipzig fahre, muss ich als Eintracht Frankfurt immer noch in einer Art Underdog-Position auch irgendwie reinkommen, da wirklich Erfolg haben zu können. Also vor einem Jahr haben sie ja dort 1:0 gewonnen im Januar, also fast schon im Jahr. Und das war eine totale Underdog-Taktik. Man hat nach 13 Minuten das 1:0 gemacht, danach die Pforten dicht gemacht und gesagt, jetzt macht mal schön. Und Leipzig ist recht wenig eingefallen. Und diesmal hat man ihnen in kürzester Zeit 2-mal komplett eigentlich in die Karten gespielt, dass sie viel zu einfach zu Chancen kamen. Sie kamen jetzt zwar nicht zu Top-Chancen im Minutentakt, das zeigt ja auch der XG-Wert, das war schon besser als vor 10 Tagen, aber von der Herangehensweise muss die Eintracht vielleicht, obwohl sie sich schon auf dem Weg zum Top-Team wähnt, dann halt gerade bei Auswärtsspielen vielleicht sagen, da muss man trotzdem noch mehr Underdog sein, als man das bislang vorhatte. Und der Lernprozess deshalb, der betrifft für mich nicht nur die Mannschaft, sondern der betrifft halt auch den Trainer. Wobei Dino Topmöller nach diesem Halbjahr jetzt völlig, also das soll überhaupt keine bösartige Kritik an ihm sein oder irgendwie sagen, jetzt müssen wir hier den Trainer in den Fokus rücken. Darum geht es nicht. Aber es wird trotzdem bei Eintracht Frankfurt, damit die ein Spiel gewinnen, müssen alle Rädchen ineinander greifen. Und da zählt halt auch die richtige Aufstellung und Herangehensweise an die Spiele.
Glaubst du, die wird er finden jetzt für das Spiel gegen Mainz? Was macht dir da Hoffnung aus Sicht der Eintracht, dass diese Krise in Anführungsstrichen dann jetzt beendet werden kann? Weil es wäre ja unheimlich wichtig, mit einem guten Gefühl dann auch in die Pause zu gehen und nicht noch mit einer Niederlage, weil dann hast du ja irgendwann das Gerede.
Nein, ich finde, das muss die Eintracht in meinen Augen auch am Freitag bei der Pressekonferenz klar kommunizieren, die Wichtigkeit dieses Spiels gegen Mainz. Mhm. Also man hat einfach jetzt einen Kader als Eintracht Frankfurt. Und das soll jetzt auch nicht den Mainzern zu nahe kommen oder so, die das auch sehr gut machen. Aber der Eintracht-Kader ist in meinen Augen schon der stärkere, wenn man das Position auf Position hochrechnet. Wie viele Spieler bei Mainz, bei Eintracht in der Stammelf wären, dann gibt es da nicht so viele. Nehmen wir jetzt mal Amiri oder Burkhardt raus. Aber auf den anderen Positionen würde ich schon sagen, ist die Eintracht einfach stärker besetzt. Was ich schon glaube, ist Dino Toppmöller hat dieses Jahr gezeigt, dass er auch auf solche Phasen schon Antworten findet. Es gab ja schon mal eine Phase mit 2 Spielen ohne Sieg. Es gab ja schon mal eine spielerisch maue Phase, so nach der 2. Länderspielpause, wo man auch so ein bisschen wieder gebraucht hat, bis der Motor ins Laufen kam. Man hat jetzt das erste Mal seit 6 Wochen, glaube ich, mal keine englische Woche. Also man hat jetzt auch einfach mal eine ganze Woche Zeit, mal alle Bewegchen auszukurieren, mal den Kopf frei zu bekommen, auch einfach mal durchzuatmen, mal wieder richtig zu trainieren. Vielleicht auch einfach jetzt mal wieder ein paar taktische Dinge vorzunehmen, vielleicht auch mal wieder was ausknobeln zu können. Weil du konntest ja in diesen englischen Wochen, hast du wahrscheinlich Montag früh in die Kabine geguckt und gefragt, wer ist fit? Und dann mit den 14 Jungs, die dich gemeldet haben, geguckt, dass du basteln kannst. Und ich glaube jetzt einfach, du wirst jetzt mal den Tank auffüllen können. Du wirst taktisch ein bisschen was austüfteln können. Du wirst auch mal wieder eine richtige Gegneranalyse machen können, weil du eine Woche Zeit hast. Und dann hast du natürlich auch immer noch die 60.000 Mann hinter dir, die glaube ich, alles dafür geben werden, dass 3 Punkte unter dem Eintracht-Weihnachtsbaum liegen.
Und Dino Toppmöller hat ja noch Can Usun. Der hat jetzt ein sehr ansprechendes Startelf-Debüt gegeben in der Bundesliga, sowieso ja in den letzten Wochen eigentlich einen recht, recht guten Lauf. Gestern dann Assist, gegen Lyon hat er auch einen Assist, gegen Augsburg hat er ein Tor geschossen, insgesamt schon 2 Tore in jetzt 8 Bundesligaspielen, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe auf die Statistik. Welche Rolle wird der jetzt spielen? Ist der jetzt der Mann, der auch Hoffnung macht, dass eben da jetzt auf dem Platz dann auch vielleicht ja wieder auch in Richtung vorne wieder mehr geht?
Ein absolut verheißungsvoller Auftritt gestern gegen Leipzig, das muss man einfach sagen, auch von seiner körperlichen Präsenz. Der macht ja schon was her mit seinen 19 Jahren, hat eine stattliche Größe von 1,86 Meter, hat gefühlt auch noch ein bisschen Gewicht draufgepackt, vielleicht ist er auch noch einen Zentimeter gewachsen. Also der sieht ja, wenn du den so siehst, nicht so aus wie so ein 19-jähriger Bubi, sondern du merkst ja bei dem auch wie der einfach weiß, was er mit dem Ball anzustellen hat. Jetzt arbeitet er auch ein bisschen mit nach hinten, schon deutlich besser als Saisonbeginn, hatte gestern auch 1-2 gute Aktionen im Spiel nach hinten, hat einmal mit einem Hackenpässchen allerdings auch einen Gegenangriff eingeleitet, das muss man aber einpreisen, wenn man so einen Spieler hat, aber die Vorlage gestern, glaube ich, war ja alleine das Eintrittsgeld wert. Aber es ist ja nicht nur diesen linienbrechenden Pass von Theat, den hat er ja nicht nur antizipiert, sondern den hat halt dermaßen mit der Außenseite so weiterzuleiten, dass sein bester Kumpel Nene Braun dann in der perfekten Schussposition als Linksfuß zum Abschluss kommt. Also das zeigt schon die höchste Kunst. Und da war die Leipziger Abwehr ja völlig überrumpelt von. Und ich finde alleine, das ist ein Qualitätsmerkmal dieser Vorlage, dass du mit einer Aktion eigentlich eine komplette Defensive ausgehebelt hast. Dino Toppmöller hat ihn langsam herangeführt. Das war nicht leicht, weil sowohl das ganze Umfeld als auch der Spieler selbst enorm fordernd und ungeduldig waren. Aber jetzt war Zeit für diese Usun-Momente und ich glaube, es wird auch gegen Mainz, der hat sich jetzt in meinen Augen, wenn du 3 Scorerpunkte in 3 Spielen lieferst hintereinander und dann hast du dich irgendwo schon so in den Fokus gespielt, dass ich glaube, wenn es an die Rotation geht, dass es ihn nicht erwischt gegen Mainz.
Ja, die FAZ hatte ja auch schon vor dem Spiel gestern dann geschrieben, die Zeit des Can Usun ist gekommen. Einer, der sich jetzt auch festspielen kann. Glaubst du, wird seine Entwicklung hingehen? Es kommt natürlich gleich, der ist 19, immer gleich der Vergleich. Musiala wird's, schießt ja immer gleich ins Kraut, so eine Spekulation.
Wo wird seine Entwicklung hingehen? Also was bei ihm halt extrem krass zu sehen ist, ist das Selbstvertrauen und Selbstverständnis in sein Können. Das darf man ja nicht vergessen, der hat eine schwere Phase und dann wird er am 10. oder 9. Spieltag gegen Bochum eingewechselt, ist eine Minute auf dem Feld und vier Tage vor seinem 19. Geburtstag schießt er den Ball halt ansatzlos, kompromisslos in die Winkel rein. Dann kommt er gegen Augsburg rein, macht mit einer tollen Einzelaktion das 2-2, sichert ihren Punkt damit, dann in Lyon, was ein Traumpass das war, den spielen nicht viele Spieler auf diesem Kontinent. Mhm. Der hat schon ein ziemlich klares Mindset für einen 19-Jährigen. Also das ist jetzt nicht so, dass bei dem Abhebegefahr ist, sondern der erwartet es einfach auch von sich, dass er auf dem Spiel ist und seine Scorerpunkte leistet und so. Mhm. Wenn der Junge fit bleibt, der hatte bislang, glaube ich, auch noch keine schweren Verletzungen, zumindest nicht in seiner Profikarriere, dann ist bei dem ganz Großes zu erwarten, weil der auch fußballerisch einfach alles mitbringt. Der hat Beidfüßigkeit ohne Ende, das wird man auch irgendwann zu sehen bekommen. Du weißt gar nicht, ob der Links- oder Rechtsfuß ist. Der ist enorm spielintelligent, wenn du ihn in seinen Räumen lässt, in denen er sich bewegen darf, und offenbar ist er auch sehr lernfähig, weil das zeigt auch, dass er Fortschritte in der Defensivarbeit gemacht hat. Aber ich glaube, was wir von ihm nicht erwarten dürfen, also wenn jetzt einer glaubt, dass er aus ihm einen dauerackernden Defensivmann machen kann, dann glaube ich das nicht, aber es wäre für ihn schon hilfreich, wenn er sich da Flo Wirtz anguckt, der da, glaube ich, eine recht gute Mischung hat aus Maloche und Kunst.
Mhm. Gut, die hat er sich ja auch dann ein bisschen angeeignet, dann auch natürlich unter Xabi Alonso. Glaubst du, dass Topmöller ihn entsprechend dann auch wieder dosiert führen wird, oder schmeißt er ihn jetzt öfter rein? Wie würdest du bei ihm planen, oder was würdest du denken, wie Topmöller mit ihm jetzt plant?
Also Can Usun ist halt kein Spieler, den du jetzt dosiert führen musst. Also es gibt ja so Jungs, wo man schon sagt, nehm jetzt mal einen Namdi Collins, wo ich jetzt irgendwo verstehen kann, dass du da jetzt auch mal eine gewisse Dosierung gehst, weil das war ja so eine Entwicklung, die kam ja aus dem absoluten Nichts. Der war lange in der U21 von der Eintracht, der kam als absoluter Nobody von Dortmund. Da ist eine langsame Entwicklung auch noch zu erklären, weil es auch mit Rasmus Christensen einen Platzhirsch gab. Und es geht jetzt vielleicht nur in den offeneren Konkurrenzkampf. Aber Namdi Collins wird sich jetzt nicht hinstellen bei Topmöller und sagen, ich muss jetzt die nächsten 23 Pflichtspiele machen. Das Paket Can Usun ist ein ganz anderes. Also die Eintracht hat sich durchgesetzt, vor allem gegen Bayer Leverkusen. Und ein Grund, dass sich die Eintracht gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt hat, war, dass Bayer ihn halt langsam heranführen wollte und gesagt hat, du wirst mal irgendwann in die Fußstapfen von Florian Wirtz treten können. Während die Eintracht halt schon gesagt hat, naja, wir wollen dich schon dahin bringen, dass du recht schnell ein Leistungsträger dieser Mannschaft und unseres Vereins in der ersten Liga wirst. Also Can Usun kam jetzt nicht als das Versprechen, dass 2026 irgendwann durchstarten soll, wie das manchmal ja ist, sondern schon als ein Versprechen auch kurz- bis mittelfristig, oder sagen wir mal mittelfristig, helfen zu können. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass man da unbedingt wieder auf die Bremse treten wird.
Da sind wir gespannt. Werden wir mal ganz genau hingucken, ja, was er dann gegen Mainz ist, ob er den Ruf des Hoffnungsträgers da dann tatsächlich schon untermauern oder nochmal wieder untermauern kann, denn du hast es ja angesprochen, in den letzten Spielen schon sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Lass uns nochmal auf den anderen, den wir schon eben besprochen haben oder angerissen haben, gucken. Wir haben ja noch eine Rubrik hier.
Was sonst noch so los ist.
Und da müssen wir auf Florian Wirtz nochmal gucken, weil bei dem ist im Moment eine ganze Menge los. Nicht nur, dass halb Europa ihn jagt und natürlich auch die Bayern meinten, an ihm dran zu sein, sondern jetzt meldet der Kicker, dass er offenbar längst bei Bayer Leverkusen seinen Vertrag verlängert hat. Und zwar nicht nur oder mindestens bis 27, vielleicht sogar bis 28. Glaubst du, dass damit jetzt alles vom Tisch ist, was immer diskutiert wurde, dass sich eigentlich im Sommer gar keiner mehr um den bemühen muss?
Korrigiere dich ja immer ungerne, aber er hat Vertrag bis 27 und hat dann mindestens noch ein Jahr verlängert. Also sein Vertrag lief bis 27 und er hat jetzt laut Kicker wohl bis 28 oder noch länger verlängert. ein bisschen hatte es sich angedeutet, wenn man so diese Medienberichte gelesen hatte, weil es ja schon offenbar ein paar Treffen gab mit Papa Wirtz und dessen Frau. Dann kam ja diese Beratersache auf einmal mit Sports 360, wo man immer denkt, oho, Berateragentur, auch noch eine der größten in Deutschland oder die größte. Die Bewertung lasse ich jemand anderem über, aber auf einmal beraten die ihn mit. Jetzt kommt aber im Kicker raus, dass es wirklich nur war, um diesen groß angelegten Pepsi-Deal einzutüten. Aber was man da schon so irgendwie dachte, dass man, okay, Sports 360, Pepsi, irgendwie hatte man das Gefühl, okay, jetzt kommt schnell der nächste Jump. Und dann kommt halt gestern schon so langsam, okay, irgendwie hat Leverkusen nicht nur vor, mit ihm zu verlängern, sondern offenbar hat der Junge sogar schon verlängert. Und wir kennen die Kollegen des Kicker, also wenn die mit sowas rausgehen, dann hat sich das der Herr Stefan von Nox, glaube ich, heißt er, bestimmt nicht in seinem Stübchen ausgedacht, sondern dann wird es schon handfeste Belege dafür geben. Und das ist natürlich ein Sensationscoup. Also da muss man schon ehrlich sagen, das ist ein Statement und in meinen Augen nicht nur jetzt an den FC Bayern München, sondern ganz Europa, dass Leverkusen es schafft, einen Florian Wirtz. Das war ja schon vor 2 Jahren, war die Verlängerung ja schon ein bisschen eine Sensation. Aber ein Vertrag, der noch 2,5 Jahre läuft, jetzt so still und heimlich, um ein Jahr zu verlängern, ohne dass es eigentlich jemand großartig mitbekommen hat. Und das ist dann schon die Königsdisziplin, die Simon Rolfes und Bayer da gerade durchzieht. Das ist dann schon allerhöchstes Niveau.
Ich muss auch sagen, Hut ab vor Florian Wirtz. Also klar, aus Bayern-Sicht, ich habe ja eine kleine Bayern-Brille manchmal auf, muss ich schon sagen, schade, ich hätte ihn da gerne gesehen. Aber andererseits, aus Sicht von Wirtz selber, da muss ich ihm eigentlich gratulieren, weil ich habe auch immer wieder mal gefordert, dass junge Spieler nicht immer gleich irgendwelchen Luftschlössern hinterherlaufen und sich irgendwo dann in jungen Jahren schon wegen ein paar Millionchen mehr oder der Aussicht vielleicht auf ein paar Titel an irgendeinen riesigen Club binden, sondern dass sie tatsächlich mal das zeigen, was sie auch immer sagen, dass sie eigentlich sich irgendwo wirklich wohlfühlen und das unterstreichen dadurch, dass sie eben dann auch langfristig bei einem kleineren, in Anführungsstrichen, Verein verlängern und ihre Karriere wirklich dann sukzessive planen, weil der ist 21. Wenn der am Ende des Vertrages wechseln sollte, dann ist er immer noch mit 25 durchaus in der Lage, dann noch lange auf hohem Niveau irgendwo im Ausland zu spielen und nicht eben jetzt schon wegen ein paar Millionchen, die am Ende wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied machen, ob du jetzt 12, 13, 14, 15 oder noch mehr, ist doch am Ende auch fast egal. Also ich muss sagen, ich habe da sehr viel Respekt vor dieser Entscheidung, wenn sie denn so getroffen wurde.
Riesig, also im Großen und Ganzen ist ja auch das, genau das, was sich der romantische Fan, sag ich mal, ja auch immer mal wünscht, dass so ein Spieler, ja, dann halt auch einfach mal bleibt und mal sagt, hier, ich bin 21 Jahre jung, Ich habe noch 10 Jahre Karriere vor mir. Ich muss jetzt doch nicht gleich den Ort, wo ich mich wohlfühle. Er ist ja da auch groß geworden in Köln. Der hat seine Familie da. Der Papa ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das sind ja auch einfach Faktoren. Ja, warum denn immer das Umfeld, das man so gerne hat, verlassen, weil das von außen gefordert wird. Und ich meine, er soll ja jetzt als erster Bayern-Spieler auch zweistellig verdienen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass er für ein Hungergehalt da in Leverkusen spielt. Ich meine, er spielt beim amtierenden Doublesieger, die sich gerade wieder anschicken, deutscher Meister werden zu können. Die können wieder den Pokal gewinnen. Die sind in meinen Augen in der Champions League einer der, nicht der Geheimfavorit, wobei doch so dieser Geheimkandidaten, den noch gar keiner so richtig auf der Kette hat. Aber wie die sich entwickeln mit diesem Trainer, ich bin mir übrigens auch immer nicht sicher, ob Xabi Alonso wirklich weg ist, wenn ich Simon Rolfes da gestern wieder im Doppelpass gehört habe. Vielleicht sagt auch Xabi Alonso hier, das Projekt Bayer Leverkusen ist gerade mit das attraktivste in Europa. Das führe ich weiter fort. Und bei deinen Ausführungen würde ich noch einen Punkt dazu bringen. Ich glaube, für Julian Nagelsmann ist diese Entscheidung eine richtig gute, weil er kann jetzt irgendwie damit planen, dass Florian Wirtz bis 2026 bei Leverkusen bleibt und er jetzt auch irgendwie weiß, dieser Junge, der muss jetzt im Sommer keine Veränderung hinnehmen, der muss sich nicht an ein neues Umfeld gewöhnen, sondern der Junge kann sich jetzt ganz auf seine Leistung konzentrieren bis zu dieser WM 2026 und dann vielleicht in den USA, Mexiko und Kanada einer der ja, Leute werden, die dieses Turnier entscheiden. Ich glaube, es gibt nach dieser Entscheidung mehr Gewinner als Verlierer, auch wenn das vielleicht die Fans von Real Madrid, Bayern München oder Man City, die vielleicht über Wirtz geträumt haben, ein bisschen anders sehen.
Das werden sie sicherlich, aber ich glaube, Leverkusen und auch für Wirtz selber ist das die richtige Entscheidung. Wir sind gespannt, ob da irgendwann dann auch wirklich offiziell Vollzug gemeldet wird, aber ich bin da bei dir. Wenn der Kicker das schon so offensiv nach außen bringt, dann ist da eine ganze Menge dran. Hier war auch wieder ganze Menge dran bei uns am FIFA Pitch Podcast heute mit Christopher Michel zu Eintracht Frankfurt. Christopher, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir, Malte, hat Spaß gemacht. Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.